Liebe Gemeinde, Mitte dieser Woche haben wir von Jens Tod erfahren und das macht uns fassungslos. Unendlich traurig sind wir über seinen Verlust. Wir wollen uns in dieser Trauer an Gott wenden, ihm unser Leid klagen und bei ihm Trost und Mut, neuen Mut erfahren. Und dazu wollen wir ein Gebet gemeinsam miteinander betrachten. Es hat jemand gesprochen, der ebenfalls in einer schweren Notlage war. Er war zutiefst verzweifelt. Und so beginnt auch sein Gebet, dass er seine Verzweiflung herausschreit und zu Gott ruft. Aber wir werden sehen, dass im Verlauf dieses Gebetes sich seine Gefühlslage wendet. Er ist dann nicht mehr verzweifelt, sondern er schöpft neuen Mut, eben weil er in der Gegenwart Gottes steht und weil Gott ihn tröstet und wieder aufrichtet. Das Gebet, was wir uns anschauen wollen, ist der 130. Psalm. Psalm 130, das ist unser heutiger Predigttext und er erscheint hier rechts von mir an der Leinwand. Da lesen wir: Herr, aus tiefster Verzweiflung schreie ich zu dir. Bitte höre mich an, Herr. Lass mein Flehen doch zu dir dringen. Wenn du, Herr, jedes Vergehen gnadenlos anrechnest, wer kann dann vor dir bestehen? Doch bei dir finden wir Vergebung. Ja, du vergibst, damit wir dir in Ehrfurcht begegnen. Ich setze meine ganze Hoffnung auf den Herrn. Ich warte auf den Herrn, auf sein erlösendes Wort. Ja, ich warte voller Sehnsucht auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Volk Israel, setze deine Hoffnung auf den Herrn, denn er allein ist gnädig. Er erlöst ganz und gar. Er wird Israel von aller Schuld befreien. Aus tiefster Verzweiflung schreie ich zu dir, so beginnt der Beter hier sein Gebet. Er schüttet also sein Herz vor Gott aus. Er macht aus seinem Herzen keine Mördergrube, er setzt keine fromme Maske auf, sondern er sagt, wie er sich fühlt. Und er fühlt sich dreckig. Um seine Gefühle in Ausdruck zu geben, benutzt er ein Bild. Er sagt, aus tiefster Verzweiflung schreie ich zu dir. Dahinter steckt das Bild, dass er in seiner Not, in seiner Verzweiflung versinkt. Stellt euch einen Menschen vor, der in einem Sumpf ist oder in einem Moor und je mehr er sich bewegt, desto tiefer sinkt er. Er kann gar nichts dagegen tun. Er fühlt sich hilflos und alleingelassen. Er weiß nicht mehr ein noch aus. Und er muss schreien. Das heißt ja, dass er sich von Gott weit weg fühlt. Wenn du mir gegenüberstehst, können wir einfach so normal miteinander reden. Dann müssen wir nicht schreien, wenn wir uns einander nahe sind. Aber so empfindet das der Beter nicht, sondern er hat das Gefühl, Gott ist Kilometer weit weg. Und ich muss schreien und da muss ich auch nochmal bitten, dass er mich auch wirklich anhört. Also er fühlt sich fern von Gott. Und das bringt er zuerst zum Ausdruck und das ist auch eine Sache, die wir übernehmen können und lernen können von ihm, dass wir unsere Gefühle so vor Gott ausbreiten, wie sie sind und das auch in Bildern tun können. Es hilft, wenn man seine Gefühle einmal in ein Bild packt und vielleicht sagt, ich bin innerlich ganz zerrissen oder ich fühle mich wie im Gefängnis eingesperrt oder auf meinen Schultern da liegt eine tonnenschwere Last. Es hilft, diese Gefühle einmal wahrzunehmen, die in uns sind, und Gott zu geben. Weil dann kann Gott damit etwas machen. Dann können diese Gefühle heilen. Dann werden diese Gefühle leichter, wenn wir sie mit Gott teilen. Wir lesen auch hier, dass dem Beter Selbstzweifel plagen. Und zwar sagt er in Vers 3, wenn du, Herr, jedes Vergehen gnadenlos anrechnest, wer kann dann vor dir bestehen? Also dieser Gedanke, der ihn plagt, ist, habe ich vielleicht was falsch gemacht? Ist es meine Sünde, dass jetzt dieses Unglück über mich hereingebrochen ist? Es ist ja ganz menschlich, wenn es einem hart trifft, wenn das Schicksal einen mit voller Wucht überfährt, dass man dann sagt, ja, warum ist das nicht jemand anderem passiert? Warum ist das gerade mir passiert? Und wenn wir glauben, dann fragen wir uns, ja, haben wir etwas falsch gemacht vor Gott? Ist Gott zornig auf uns? Straft er uns? Das sind die Gefühle und die Gedanken, die dem Beter plagen. Und wie ich gesagt habe, es ist sehr wichtig, dass wir das zum Ausdruck bringen, dass wir das rauslassen vor Gott, so wie es eben ist. Das ist wichtig, aber es ist genauso wichtig, diese Gefühle dann auch zu hinterfragen und einen gewissen Abstand zu ihnen zu gewinnen. Und das sehen wir jetzt im nächsten Vers, dass er, der Beter, nämlich ja, seine Gefühle und seine Gedanken hinterfragt. In Vers 4 heißt es, doch bei dir finden wir Vergebung. Ja, du vergibst, damit wir dir in Ehrfurcht begegnen. Er hatte also diese Zweifel, ob er vielleicht bestraft wurde von Gott, ob Gott ihm böse ist. Aber dann erinnert sich der Beter daran, wer Gott eigentlich wirklich ist. Dass Gott ein Gott ist, der uns vergibt, der uns liebt und der uns eben nicht straft für irgendetwas, was wir getan haben. Er besinnt sich auf die Wahrheit und er sagt, bei dir, Gott, ist Vergebung. Was heißt das? Das heißt, dass Gott uns niemals wegschiebt, ganz egal, was wir gemacht haben. Dass es nicht so läuft, dass wenn wir einen Fehler gemacht haben, dass Gott uns dann böse ist und nichts mehr von uns wissen will. Oder dass er uns gar bestraft für irgendetwas, was wir falsch gemacht haben. So ist es nicht, sondern Gottes Arme sind immer offen. Gerade in Notzeiten, gerade wenn wir schwere Schicksalsschläge hinnehmen müssen, gerade dann ist Gott bei uns. Gerade dann öffnet er seine Arme und lädt uns ein, dass wir zu ihm kommen. Bei dir ist Vergebung. Garant dafür ist das Kreuz. Jesus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Alles, was uns von Gott trennen könnte, alles, was wir falsch gemacht haben könnten, alles, was uns beschämt, wo wir sagen, das steht zwischen mir und Gott. All das hat Jesus am Kreuz getragen und hat es hinweggenommen. Der Beter besinnt sich auf diese Wahrheit, dass bei Gott Vergebung ist. Und so kann er sich Gott zuwenden. Er kann in seine Gegenwart treten. Er sagt, ja, du vergibst uns, damit wir dir in Ehrfurcht begegnen. Er löst sich also von seinen Selbstzweifeln und von seiner Bedrückung, von seiner Lähmung und er kommt zu Gott. Und das erfüllt ihn mit Ehrfurcht. Er merkt plötzlich, dass Gott gegenwärtig ist und dass dieser Gott viel größer ist als das Problem, was ihn momentan plagt. Er spürt die Kraft Gottes. Er merkt, wie die Liebe Gottes ihn durchdringt. Wenn wir so in Ehrfurcht vor Gott stehen, dann erscheinen unsere Probleme in einem neuen Licht. Heißt nicht, dass sie nicht mehr da sind. Probleme bleiben. Aber wenn wir in Gottes Gegenwart treten und in Ehrfurcht vor ihm stehen, dann wissen wir, dass wir nie alleine sind mit unserem Problem. Dass Gott uns hilft und tröstet in unserer Trauer. In Ehrfurcht sind wir dann bei Gott. Und so hat es der Beter erfahren. Er hat Gottes heilende Gegenwart erlebt. Und nun wandelt sich sein innerer Gemütszustand, er schöpft neue Hoffnung. Er war zu Anfang ganz verzweifelt, aber nun hat er neuen Mut gefasst. In Vers 5, da sagt er, ich setze meine ganze Hoffnung auf den Herrn. Ich warte auf sein erlösendes Wort. Ja, ich warte voller Sehnsucht auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Der Beter steckt jetzt also gedanklich nicht mehr im Sumpf fest. Sondern er fühlt die Kraft Gottes. Er hat wieder neuen Mut. Er weiß, ich bin zwar in einer schwierigen, katastrophalen Lage, aber ich weiß auch, dass Gott mir helfen wird. Ich weiß, dass Gott mich stärken wird. Für meinen Gott ist nichts unmöglich. Ich habe Möglichkeiten, da rauszukommen. Gott wird mir Wege zeigen, wie ich dem entgehen kann. Wir hören hier, dass der Beter auf ein erlösendes Wort wartet. Also ein Wort, was Gott ganz direkt zu ihm spricht. Das ihn durchträgt, ein Wort, was ihm neue Kraft gibt. Auch zu uns spricht Gott ja solche erlösenden Worte. Wenn wir in einer schwierigen Lage sind, dann spricht Gott zu uns vielleicht durch die Bibel und gibt uns einen Bibelvers, der uns wichtig wird in dieser Krisenzeit. Zum Beispiel Jesaja 41, Vers 10, wo Gott sagt: Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Weiche nicht, ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Wenn wir in einer Notlage dieses Wort Gottes hören und es uns wichtig wird und wir es vielleicht auswendig lernen und immer wieder daran denken, dann kann uns das Kraft geben, dann kann uns das erlösen. Es ist ein erlösendes Wort. Oder wie Jesus seinen Jüngern sagt, Matthäus 28, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis ans Ende der Welt. Wenn wir uns einsam fühlen, kann das ein erlösendes Wort sein, das uns durchträgt. Der Beter wartet auf so ein Wort, was Gott zu ihm spricht. Und auch wir können darauf warten, dass Gott solche Worte zu uns spricht, die uns dann Kraft geben in schwierigen Zeiten. Und so entwirft der Beter nun ein neues Bild. Er hat ja zu Anfang dieses Bild der Verzweiflung gemalt, wo er versinkt in seiner Not, in seiner Verzweiflung. Und nun malt er zum Ende dieses Psalmes ein Bild der Hoffnung. Er sagt, voller Sehnsucht warte ich auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Stellt sie euch vor, diese Wächter, die da auf den Stadtmauern von Jerusalem stehen und sie sind in einer kalten, dunklen Nacht, aber sie schauen auf den Horizont und sie warten darauf, dass die Sonne aufgeht. Das ist ein ruhiges und gewisses Warten, weil auch wenn diese Wächter sich in der Dunkelheit befinden, sie wissen zu 100%, dass die Sonne aufgeht. Sie wissen, von da kommt die Sonne, von da kommt das Licht Gottes. Und so können auch wir auf die Hilfe Gottes warten. Wir wissen, dass auch wenn wir dunkle Stunden durchleben, das Licht Gottes wird uns wieder scheinen. Gottes Gegenwart wird uns nahe sein. Es wird nicht immer so bleiben, sondern diese Notsituation, die hatte einen Anfang, aber sie wird auch ein Ende haben. Gott wird uns trösten, begleiten und daraus führen. Das ist die Hoffnung, die der Beter gewonnen hat durch sein Gebet. Von der Verzweiflung zur Hoffnung, so hat sich sein Gemütszustand entwickelt. Er hat ganz niedergeschlagen sein Gebet begonnen, aber er endet nun voller Hoffnung. Und ich möchte noch einmal wiederholen, welche gedanklichen Stationen er dabei gegangen ist. Zunächst hat er Gott sein Herz ausgeschüttet. Er hat keine Maske aufgesetzt, sondern hat ehrlich gesagt, wie es ihm geht. Und er hat das in einem Bild ausgedrückt, gesagt, er versinkt in Verzweiflung. Auch hat er seine Selbstzweifel zum Ausdruck gebracht und gesagt, ob er vielleicht wegen seiner Schuld bestraft wird. All das hat er Gott hingelegt. Aber er ist eben in diesen Gedanken auch nicht versunken. Er hat sich nicht ständig damit beschäftigt. Er hat nicht um diese Sachen gekreist, sondern er hat sich davon auch gelöst. Und er hat sich daran erinnert, wer Gott wirklich ist. Gott ist ein Gott, der uns vergibt, dessen Arme immer offen sind, zu dem wir jederzeit kommen können. Der Beter hat sich das gesagt und so ist er in die Gegenwart Gottes getreten. Und das hat seinen inneren Gemütszustand verändert. Da, wo vorher Verzweiflung war und Trauer, da wuchs nun neue Hoffnung, da keimte neue Hoffnung auf. Er hatte sich nun gefühlt wie ein Wächter, der zwar noch in einer dunklen der noch in der Dunkelheit sitzt und vielleicht dunkle Stunden durchlebt, aber der weiß, dass die Sonne aufgeht, dass er auf den Morgen wartet und dass dieser Morgen kommen wird, dass Gott eingreifen wird. Im vorletzten Vers unseres Psalmes, da spricht nun der Beter uns direkt an, wir, die wir sein Gebet lesen, und er ermutigt uns, eben auch auf Gott zu vertrauen. Er sagt, Volk Israel, setze deine Hoffnung auf den Herrn, denn er allein ist gnädig. Er erlöst ganz und gar. Er wird Israel von all seiner Schuld befreien. Also der Beter ermutigt uns, es ihm gleich zu tun. Es ist ja ein Mensch, der vielleicht vor 1000 oder vor 3000 Jahren gelebt hat, und er ruft über die Jahrtausende uns zu. Habt auch Mut. Ich habe in einer verzweifelten Lage mich an Gott gewendet. Ich habe dort Hilfe und Trost erfahren. Und ihr könnt das genauso machen. Wendet euch Gott zu. Vertrau in deiner Not auf Gott. Der Herr ist nahe denen, die verzweifelt sind, und er rettet diejenigen, die alle Hoffnung verloren haben. Amen.